HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Alle Beteiligten haben von einem Erfolg gesprochen. Sowohl die Gesundheitsminister der Länder als auch der Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Dieses sogenannte Bund-Länder-Treffen hat sich nun die Krankenhausreform vorgenommen. Man hat sich auf Grundstrukturen geeinigt und kann sich jetzt sozusagen ans Gesetz machen, das noch im Sommer ausformuliert werden soll als Entwurf und dann schon 2024 an den Start gehen soll. Was könnte da genau drinstehen und was bedeutet das vor allem für Hessen? Andreas Meyer-Feist hat der Pressekonferenz gelauscht.
Gut behandelt werden im Krankenhaus wollen alle, am besten noch in der Nähe, nicht irgendwo in einer fremden Stadt. Genau das könnte aber die Zukunft sein. Bund und Länder haben sich auf ein Konzept geeinigt, das die Krankenhauslandschaft umkrempeln könnte. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heißt das Ziel Kliniken mit besserer Qualität, die sich spezialisieren auf bestimmte Krankheitsbilder. Viele kleinere Häuser sollen dann auf ein Basisangebot zurückgeschraubt werden. Patientinnen und Patienten müssten dann umdenken und auf die Klinik vor der Haustür verzichten, wenn es bei der Behandlung kompliziert wird.
Wenn jetzt die ein oder andere Klinik jetzt nicht mehr das Knie operiert oder die Hüfte, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich besser sein, wenn es eine spezialisierte Klinik macht.
Weitere Wege, bessere Qualität, das verspricht Lauterbach. Das Ganze aber auch besser bezahlt für Kliniken, die sich ganz besonders anstrengen.
Wir sind mit den Ländern gut unterwegs. Wir als Bund teilen die Krankenhäuser in Level 1, Level 1, 2, 3, sodass der Bürger einen Überblick bekommt, wo wird was angeboten. Dann kann man dann auch genau sehen, diese Klinik zum Beispiel ist gut für die Knieoperation.
Das Angebot des Bundes, finanziell noch eine Schippe draufzulegen bei den Kliniken, hat es den Ländern offenbar leicht gemacht, Ja zu sagen zu einer Reform, die vielen Politikern seit jeher Kopfzerbrechen bereitet hatte. Wer Kliniken schließt, riskiert, abgewählt zu werden. Das Thema schon immer politisch heikel. Andererseits ist das seit 2004 praktizierte System der Fallpauschalen längst nicht in der Lage, Leistungen immer gerecht zu bezahlen, ohne dass die Kliniken am Ende in die roten Zahlen rutschen, kritisiert die Hessische Krankenhausgesellschaft. Ihr Vorstand Christian Höftberger sieht in den Reformplänen gute Ansätze.
Unangetastet bleibt, Herr Minister Lauterbach hat es heute angesprochen, die Planungshoheit der Länder. Was wohl ein Konsens heute entstanden ist, ist, dass es Leistungsgruppen gibt, die an bundeseinheitlichen Qualitätskriterien festgemacht werden. Das, glaube ich, macht durchaus Sinn.
Christian Höftberger von der Hessischen Krankenhausgesellschaft warnt aber davor, die Kliniken im Stich zu lassen.
Und wir müssen den Krankenhäusern die Sicherheit geben, dass sie bis zum Zeitpunkt, wo die Reform in Kraft treten soll, dass sie diese Wegstrecke überleben.
Hessens Gesundheitsminister Kai Klose begrüßte die Einigung in Berlin. Eine qualitativ hochwertige Versorgung könne dadurch gesichert werden. Der Bund habe die Planungshoheit der Länder ausdrücklich respektiert.
Krankenhausreform nimmt Gestalt an, auch in Hessen. Andreas Meyer-Feist hat über das Bund-Länder-Treffen in Berlin berichtet. In Wolfhagen ist der Walter-Lübcke-Demokratiepreis verliehen worden. Er wird alle 2 Jahre von der Landesregierung vergeben, um an das Lebenswerk des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten zu erinnern. HR-Info-Reporter Lukas Wieler.
Den Walter-Lübcke-Demokratiepreis gibt es ja für Leistungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das demokratische Miteinander besonders stärken. Und in diesem Jahr ist das zum Beispiel die ZDF-Kriegsreporterin Katrin Eigendorf, die für ihre mutige Berichterstattung aus der Ukraine geehrt wird. Der zweite Preisträger ist eine Schule. Genauer die Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen, die sich nach dem ehemaligen Regierungspräsidenten benannt hat, um ein Signal gegen Hass und Hetze zu setzen.
Und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser war bei der Feier vor Ort und sie hat gefordert, dass die Erinnerung an das rechtsextremistische Attentat nicht verblasst, dass ein aktiver Kommunalpolitiker wegen seiner Menschlichkeit gegenüber Geflüchteten, seiner Klarheit und seinem Mut von einem Neonazi erschossen wurde. Das bleibe bis heute ein unfassbares Verbrechen, so Faeser. Vor einem Monat ist das Deutschland-Ticket gestartet. Für 49 Euro im Monat kann man jetzt mit allen Bussen und Regionalbahnen durch die ganze Republik fahren. Wenn man denn ein Jahresabo abschließt, das ist nämlich Voraussetzung, um ans Ticket zu kommen. Reporterin Marie-Kathrin Fromm beobachtet, wie das Deutschland-Ticket bei uns in Hessen genutzt wird. Wie viele Tickets wurden denn schon verkauft?
Insgesamt wurden jetzt fast 300.000 Deutschland-Tickets verkauft in Hessen. Und das ist eine ordentliche Steigerung. Denn vor einem Monat waren es nur etwa halb so viele Tickets. Das heißt, viele Kunden haben es sich erst nach dem Start zum 1. Mai besorgt. Und es gibt immer noch an einigen Ticketschaltern in Hessen Schlangen, zum Beispiel in Frankfurt. Das ist nicht mehr so extrem wie zu Beginn. Aber hier stehen nach wie vor Leute an, die noch ein Abo für das Ticket abschließen wollen. Die Zahlen werden also vermutlich auch in den nächsten Wochen noch weiter steigen.
Wie schneidet das 49-Euro-Ticket denn im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem 9-Euro-Ticket, ab?
Bei den Verkäufen liegt das 49-Euro-Ticket noch deutlich hinter dem Vorgängermodell. Damals haben sich etwa dreimal so viele Hessen ein Ticket gekauft. Natürlich vor allem, weil der Preis viel, viel niedriger war als jetzt. Dazu kamen ja dann noch Abokunden, die ihr Ticket automatisch als 9-Euro-Ticket nutzen konnten. Das sind in Hessen etwa 1,1 Millionen Menschen. Und diese Abokunden sind interessanterweise die, die jetzt noch zögern, ob sie zum Deutschland-Ticket wechseln sollen oder nicht. Denn von den über 1 Million Abokunden haben erst rund 150.000 zum Deutschland-Ticket gewechselt. Das heißt, für diese Leute ist das Ticket entweder nicht so attraktiv oder sie überlegen noch, ob sich ein Wechsel rechnet. Ich denke, da wird sich in den kommenden Wochen und Monaten noch sehr viel tun. Da ist noch Luft nach oben.
Es soll ja auch günstigere Ticketvarianten geben für Menschen mit weniger Geld. Gibt es da Fortschritte?
Seit heute können sich auch Studierende in Hessen das Ticket besorgen, und zwar als Zuschlag für ihr Semesterticket. Da können sie über ihre Hochschule ein Upgrade kaufen. Dafür müssen sie dann den Differenzbetrag zwischen dem Semesterticket und dem Deutschlandticket bezahlen. Studierendenvertreter kritisieren, dass es hier keinerlei Vergünstigungen für Studis gibt. Die sind nämlich nur für Geringverdiener geplant, die Bürger-, Sozial- oder Wohngeld bekommen. Da soll es ab August ein Ticket für 31 Euro im Monat geben.
Für die meisten ist das Deutschland-Ticket für 49 Euro also ein günstiges Angebot. Den Verkehrsverbünden fallen dadurch aber Einnahmen weg. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, droht jetzt sogar damit, dass er die Tarife deshalb stark anheben muss, um über 8%.
Im Vorfeld des 49-Euro-Tickets gab es ja viel Streit um die Finanzierung des ÖPNV insgesamt. Denn die Verkehrsverbünde sagen, dass der ÖPNV mehr Geld braucht, um ein gutes Angebot zu finanzieren und auch auszubauen. Denn das ist ja der Wunsch und die Erwartung der Politik. Und der RMV sagt jetzt, wenn wir nicht mehr Geld bekommen, müssen wir eben die Fahrpreise erhöhen. Das würde erstmal nicht das Deutschland-Ticket betreffen, sondern die Einzelfahrscheine beim RMV. Die würden nach diesen Plänen zum Jahreswechsel steigen. Der Aufsichtsrat berät Mitte Juni darüber, ob das so kommt oder nicht. Aber auch die Finanzierung des Deutschland-Tickets ist ja nicht langfristig geklärt, sondern nur für die Anfangsphase. Auch dieses Ticket könnte übernächstes Jahr teurer werden.
Soweit Marie-Katharin Fromm. Nach einem Monat 49-Euro-Ticket hat sie eine kleine Bilanz gezogen. Es ist eines der wichtigsten Stadien im Rhein-Main-Gebiet. Für Konzerte, für Fußball, für die Eintracht Frankfurt, ein Heimatstadion, das Frankfurter Waldstadion. Derzeit heißt es auch Deutsche Bank Park. Ein Hinweis auf den Sponsor. Derzeit wird es ausgebaut. Der Bund der Steuerzahler in Hessen will nun von der Stadt genau wissen, wie viel das alles kostet. Die Stadt soll die Kosten offenlegen. Auf HR-Anfragen haben Stadt und Eintracht Frankfurt keine Zahlen und Details zu den Ausbauprojekten genannt. Tobias Lübben, worum geht es da genau?
Zum einen baut die Stadt die Nordwestkurve aus. Mit neuen Stehrängen wird die Arena von bisher gut 50.000 Plätzen auf dann 60.000 vergrößert. Und offenbar ist auch ein neuer Hospitality-Bereich in Planung, also Luxusplätze, oft mit Bewirtung. Und die Stadt will nach HR-Informationen bis zu 3 Millionen Euro zuschießen. Auf Nachfrage sagt die Stadt nur, ja, wir beteiligen uns, bestätigt aber nicht die Summe. Hier verlangt der Steuerzahlerbund Klarheit, denn es gehe um ein Stadion der Stadt und um Steuergeld.
Steuergeld für Luxusplätze, so hört sich das ja an. Wie kann das gehen?
Ja, die Stadt vermietet das Stadion ja an die Eintracht. Und als vor 3 Jahren der neue Mietvertrag geschlossen wurde, da wurden auch einige Investitionen vereinbart. Sowohl durch die Stadt als auch durch die Eintracht. Und dazu gehörte wohl auch, so stellt es die Stadt dar, dieser neue Hospitality-Bereich mit den Luxusplätzen. Der Mieterverein Frankfurt sieht das kritisch, denn er sagt sinngemäß, solche Plätze sind ein klassischer Mietereinbau. Wenn die Eintracht mehr Luxus wolle, dann müsse sie ihn auch bezahlen.
Tobias Lüppen hat uns informiert über den Ausbau des Waldstadions. Der Bund der Steuerzahler in Hessen vermutet, dass da Steuergelder unnötig ausgegeben werden. Und wir bleiben in Frankfurt und es geht um die Frage, zieht sich durch Frankfurt bald eine begrünte Brückenlandschaft? Wenn es nämlich nach den Entwicklern des Konzepts Frankfurter Brücken geht, dann wäre das genau so. Elke Ottenschläger berichtet.
Unten auf den Straßen Autos und Verkehrslärm, oben auf den Brücken eine grüne Idylle. Das soll schon bald Wirklichkeit werden, wenn es nach den Visionären der Frankfurter Brücken geht. Mehr als 100 überwiegend junge Menschen haben in den letzten 3 Jahren daran gearbeitet. Auch Yannick Feige gehört zum Team. Der Landschaftsarchitekt hat die Begrünung der Brücken mitgeplant.
Die Grundidee war eigentlich, dass wir gesehen haben, dass Wohnungsknappheit herrscht. Und dann hatten wir uns überlegt, Thema Innenstadtverdichtung, Nachverdichtung, was kann man denn machen? Und sind dann auf das Thema der Frankfurter Brücken gekommen.
Die Stiftung Altes Neuland hat die Ausarbeitung des Konzepts finanziert. Schön sollen die Brücken werden, keine hässlichen Klötze. Außerdem sollen sie gut passen zu den Frankfurter Einwohnern, die ja ihre Wurzeln in vielen Kulturen der Welt haben. So sollen auch die Brücken unterschiedlich sein, ein Mix aus verschiedenen Baustilen. Über der Kennedy-Allee sind zum Beispiel Betonpfeiler geplant.
Die Säulen stehen an der Kennedy-Allee alle 8 Meter und sind circa 1 Meter breit. Es gibt aber andere Beispiele an der Gartenstraße. Dort gibt es auch Stahlbauweise.
Auf den Brücken sollen Wohngebäude für 35.000 Menschen entstehen. Privaten Autoverkehr soll es nicht geben. Die Menschen können zu Fuß gehen oder selbst fahrende Autos nehmen. Und Grünflächen, davon würde es oben reichlich geben. Ökologische Aspekte sind den Konzeptentwicklern sehr wichtig.
Was aber auch ein sehr guter Nebeneffekt der Brücke ist, dass sowohl Regenwasser eingesammelt werden kann, was auf die Brücken fällt, und dass Abwärme zum Beispiel von Rechenzentren genutzt werden kann und dass die Brücke quasi auch als Leitungsinfrastruktur dient.
Dass sich junge Menschen vom Fach solche Gedanken um die Zukunft machen, freut Thorsten Becker. Er ist Stadtplaner und Vorsitzender des Frankfurter Städtebaubeirats, ein Gremium von Fachleuten, das die Stadt in allen Baufragen berät.
Die grundsätzlichen Ziele, die sind aus meiner Sicht also sehr begrüßenswert. Es geht ja um die Mobilitätswende, es geht um die Klimaanpassung, anderen Umgang mit Stadtgrün. Was ich allerdings schlecht finde an dem Entwurf, sind die Konsequenzen, die die Planung dann hervorrufen würden. Die Brücken, die würden das Straßenleben dort zerstören. Also es hätte insgesamt sehr große Nachteile auf die Bebauung, auf den öffentlichen Raum in den betroffenen Straßen.
In der Tat wäre es in den Gebäuden direkt an den Brücken wohl ziemlich ungemütlich mit der Brücke vor dem Fenster. Und noch mehr, Thorsten Becker hält das gesamte Konzept für unrealistisch.
Die Zukunft der Städte liegt meines Erachtens eher in kleinteiligen Maßnahmen, die man Schritt für Schritt umsetzen kann, die beherrschbar sind, die den menschlichen Maßstab wahren.
Das klingt nicht so, als ob das Konzept der Frankfurter Brücken im wirklichen Leben eine Chance hat. Yannick Feige träumt trotzdem schon von der Umsetzung.
Sie planen, die verkehrsintensivsten Straßen und Plätze Frankfurts mit Brücken zu überbauen. Elke Ottenschläger hat uns die Idee und das Konzept vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.